Abwegswiese. Wer kennt dieses Wort? Wer hat es schon mal gehört? Was denkt ihr, was bedeutet Abwegswiese? Stille im Walde? Nun, es kommt im Duden nicht vor. Ich habe es letzte Woche gegoogelt und auch Google hat nichts rausgebracht. Und das ist schon mal ein Wunder, wenn Google sich nicht meldet, wenn man was eingibt. Abwegswiese. Nun, es ist die Übersetzung des englischen Wortes Bypath Meadow. Und es kommt in dem christlichen Klassiker, von dem ich meine, jeder Christ sollte ihn gelesen haben, die Pilgerreise von John Bunyan vor. Gibt's als Hardcopy beim alten Hensler Verlag oder auch als Hörbuch. Auch heute noch sehr zu empfehlen. Bunyan war eigentlich ein Kesselflicker und baptistischer Wanderprediger, der um seines Glaubens willen im Gefängnis in Bedford 12 Jahre lang gehalten wurde. Und dort schrieb er eine Allegorie für seine Kinder. Eine Geschichte, eine Allegorie, wo eigentlich der Weg des Christen von seiner Verlorenheit über seine Errettung bis hin zum Ziel in der Herrlichkeit sehr spannend beschrieben wird. Mit ganz unterschiedlichen Bildern und Begriffen. Und in Kapitel 8, das heißt nach großer Freude eine schwere Verwirrung, kommen Christ, er ist die Hauptfigur des Buches, und sein Begleiter, der heißt Hoffnungsvoll, sie kommen auf einen Weg und neben diesem Weg, da fließt der Strom des lebendigen Wassers und sie freuen sich. Es ist ein guter Weg, der gesegnet und begleitet ist von Gott. Und immer wieder können sich Christ und sein Begleiter hoffnungsvoll von diesem frischen Wasser erquicken. Doch dann wird der Weg immer enger. Er wird beschwerlicher. Ihre Füße werden wund vom vielen Gehen. Und auf einmal bemerken die beiden, dass sich neben diesem harten, diesem steinigen Weg, auf dem sie gerade sind, dass sich neben diesem Weg so links eine Wiese entlang zog, auf der ein Steg immer entlang des eigentlichen Weges zu laufen schien. Und was tun sie? Sie steigen über den Zaun, der diese Wege trennte, also den Weg von dieser Wiese. Sie steigen über den Zaun und sie gehen auf diese Wiese, weil die Füße so schmerzen und sie denken, auf dieser Wiese längs des Weges lässt sich doch auch viel leichter gehen, oder? Lass uns das versuchen. Abwegswiese nennt Bunyan diese Wiese, denn es dauert nicht lange, dass die beiden sich immer mehr vom eigentlichen Weg entfernen. Es überfällt sie die Nacht und es wird immer dunkler, immer finsterer, dass sie den Weg eigentlich gar nicht mehr sehen können. Ein furchtbares Gewitter beginnt zu wüten mit Donnern und Blitzen. Christ und hoffnungsvoll, sie finden den Rückweg nicht mehr. Müssen da übernachten. Und am anderen Morgen werden sie vom Riesen Verzweiflung, so heißt er, Verzweiflung, eine richtig schreckliche Gestalt. Sowieso, wie heißt er nochmal bei dieser schrecklichen Riesen, bei Herr der Ringe, diese wie die Trolle, so stelle ich mir die vor. riesige Verzweiflung überrascht sie. Sie waren eigentlich in seinem Land, hatten dort übernachtet. Und er nimmt sie gefangen und er schleppt sie in seine Burg. Die Burg heißt Zweifel, Zweifelsburg. Und die Frau des Riesen, wen überrascht's? Die heißt übrigens Misstrauen. Und sie bringt ihren Mann dazu, Christ und hoffnungsvoll windelweich zu prügeln. Abwegswiesen. Das sind Wege, die am Anfang sehr attraktiv erscheinen, besonders wenn wir müde und mürbe sind, die uns aber in die Irre, in die Dunkelheit, in die Verzweiflung, in Seelend, weg vom richtigen Weg, weg von Gott führen. Und die Geschichte, die wir heute in dieser Predigt betrachten wollen, zeigt uns David auf so einer Abwegswiese. Wir sind ja schon seit Monaten dabei, das Leben Davids in den Predigten fortlaufend zu betrachten. Und das Thema heute lautet unterwegs auf Abwegen. Lasst uns aus 1. Samuel 27 die ersten 4 Verse lesen. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls umgebracht werden. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philisteren fliehe. Dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen und so werde ich seiner Hand entkommen. So machte sich David auf mit den 600 Mann, die bei ihm waren und ging hinüber zu Achisch, dem Sohn Maochs, dem König von Gat. Und David blieb bei Achisch in Gat samt seinen Männern, jeder mit seinem Haushalt, auch David mit seinen beiden Frauen, Achinoam, der Jezreelitin, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin, die früher Nabals Frau war, ihr erinnert euch an die Geschichte von vor 2 Wochen. Und als es Saul berichtet wurde, dass David nach Gat geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr. Wir betrachten jetzt schon die Geschichte Davids seit einer Weile und wir sind immer noch in der Wüste. Oder David ist immer noch in der Wüste. Das ist eine lange Zeit. 10 Jahre waren es. Ohne festen Wohnsitz und immer auf der Flucht vor Saul, der ihn töten wollte. Das ist eine extrem angespannte Situation, die einen wirklich in die Knochen geht. Man wird müde und man wird mürbe, jeden Tag an einem anderen Ort, immer wieder unterwegs, auf der Hut, in Anspannung. Wer hat uns gesehen? Wer könnte Saul wieder berichten, wo wir uns jetzt gerade aufhalten und verstecken? Irgendwann mal hat David die Nase voll. Und er steigt aus, indem er über den Zaun steigt und sich auf eine Abwegswiese begibt. Er sucht einfach das einfachere, das sichere Leben im Feindesland, im Land der Philister. Aber wir werden gleich sehen, was nach einer rationalen, logischen Überlebensstrategie klingt, ist ein höchst gefährlicher Weg. Und das Ereignis, beziehungsweise das Ergebnis, was kommt, sind 16 lange Monate des Ungehorsams, das beinahe den vorzeitigen Tod oder das Ende Davids bringt. Wie kann es so weit kommen, dass dieser gesalbte Gottesmann, dieser Mann nach dem Herzen Gottes, jetzt Zuflucht sucht bei den Erzfeinden Israels, den Philistern, und mit ihnen gemeinsame Sache macht? Schauen wir uns mal an, wie dieses Kapitel beginnt. Da heißt es in Vers 1, David aber dachte in seinem Herzen. Was heißt das? Also ich habe schon manche Leute begegnet, die mir einfach gesagt haben, in so einer Situation, wo es mir nicht so gut ging, wo ich nicht so genau wusste, wie der Weg weitergeht, höre einfach auf dein Herz. Ist ein gängiger Spruch. Folge deinem Herzen, folge deinem inneren Eindruck. Das wird dann der richtige Weg sein. Ist das ein guter Rat? Immer auf sein Herz zu hören? Ich würde sagen, das kann ganz schön gefährlich sein, immer auf sein Herz zu hören und seinem Herzen zu folgen. Denn das Herz, so sagt uns Gott in Jeremia 17, es ist trügerisch, es ist überaus trügerisch. Mehr als alles andere trügerisch und unheilbar ist es. Wer kennt sich denn mit ihm aus? Also da ist Vorsicht geboten, vertraue einfach allein auf dein Herz. Folge deinem Herzen. Unser altes menschliches Herz, es ist trügerisch. Es ist kein verlässlicher Kompass. Es kann uns leicht auf Abwegswiesen bringen. Und wisst ihr, was Jesus einmal sagt? Er sagt, von innen aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken hervor. Und dann folgt eine lange Auflistung davon, was für ein Müll aus dem Herzen herauskommt. Und deshalb, wenn Leute dir sagen, folge deinem Herzen, dann würde ich dir raten, höre lieber nicht auf sie. Was könnte dein Herz dir so sagen? Nun, dein Herz könnte dir sagen, zum Beispiel, deine Gemeinde, die ist auf dem Weg des Sterbens. Deine Gemeinde, das ist doch einfach ein langweiliger Haufen. Es hat überhaupt keinen Zweck mehr, irgendwie weiterzumachen und da weiter hinein zu investieren. Wenn dein Herz dir solche Dinge sagt, dann sei vorsichtig. Denn wie du in deinem Herzen über die Gemeinde denkst, das ist nicht egal, denn es ist die Gemeinde Gottes. Aus deinem Herzen kann der Gedanke kommen, Gott hat mich verlassen. Der hat mich vergessen, was der da in meinem Leben zulässt. Ich spüre nichts von seiner Macht. Wenn dein Herz dir das sagt, dann glaube ihm nicht, sondern erinnere dich, was Gott in seinem Wort sagt. Nämlich, Gott ist immer an deiner Seite, auch wenn du seine Macht nicht fühlst oder spürst. In gewissen Situationen. Aus deinem Herzen können Gedanken kommen wie, naja, einmal ist keinmal, zum Beispiel im Blick auf die Sünde. Oder kann denn Liebe Sünde sein? Ist doch egal, wenn ich mal so vor der Ehe Sex habe. Machen doch heute sowieso alle. Sei vorsichtig, wenn dein Herz so zu dir spricht. David aber dachte in seinem Herzen, das heißt so viel, er sah sich die Lage nur aus einer rein menschlichen, horizontalen Perspektive an. Die Information, die von Davids Herzen zu seinem Hirn gesandt wurde, war, eines Tages wird mich Saul sowieso umbringen. Diese Info hätte eigentlich sofort als eine Falschmeldung im Spam-Ordner landen müssen. David hätte es besser wissen müssen. Warum denn? Ja, Gott hat es ihm doch immer wieder bestätigt. durch Samuel, durch seinen Freund Jonathan sogar, der der Thronfolger war, der Rechtmäßige. Und zuletzt durch Abigail, seine Frau, du wirst Königin Israel werden. Ich hab's gesehen, ich glaub's, ich weiß es. David kannte die Verheißung Gottes. Aber offensichtlich sind das zweierlei, die Verheißungen Gottes zu kennen und zu haben und ihnen wirklich zu vertrauen. Das Wort Gottes ist, es enthält eine Menge Verheißungen. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus Christus ist. David hatte die Verheißung, aber in dieser Situation hörte er auf seine innere Stimmung, sein Herz und nicht auf Gott. Kennt ihr das auch? Aus eurem eigenen Leben. Theoretisch wissen wir, dass Gott einen guten Plan hat für unser Leben. Aber dann, irgendwann mal in so einer Phase der Müdigkeit, der Mürbheit, meinen wir dann doch, unser eigenes Leben durchziehen zu müssen. Und wir begeben uns auf diese Abwegswiese. David sagt sich, es ist umsonst. Ich werde nie König werden. Seit Jahren laufen wir hier durch diese Wüste. Meine Kehle ist trocken, meine Augen voll Sand. Ich kann nicht mehr. Irgendwann mal werde ich doch Saul in die Hände fallen. Ich muss selber sehen, wo ich bleibe. Und so nimmt er sein Leben selbst in die Hand. David folgt also hier seinen pessimistischen Gedanken, die aus seinem Herzen kommen, aber nicht Gott. Und wisst ihr, Gott ist kein Pessimist, sondern er ist der große Optimist. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Er will dich in sein Reich einbinden, Johann, und du bist manchmal so pessimistisch und entmutigt. Geht es uns nicht allen so wie David? Du bist mit Jesus unterwegs und du hast einen guten Start hingelegt. Hast auch mit Gott schon etliche Erfahrungen gemacht. Doch dann beginnt der Weg hart und steinig zu werden. Dinge laufen irgendwie anders, als du das erwartet hast. Vielleicht auch von Gott erhofft hast. Vielleicht wurdest du von Menschen enttäuscht und von Menschen entmutigt. Und wenn du ganz tief in dein Herz schaust, dann merkst du auch, dass du eigentlich da tief drin auch von Gott enttäuscht bist. Und du stehst gerade in Gefahr, den Bettel hinzuwerfen. In einem geknickten seelischen Zustand ist die Gefahr groß, auf Abwegswiesen abzubiegen. Du entfernst dich von Gott und du zahlst dafür einen hohen Preis. David ist mit seiner ständigen Fluchtsituation unzufrieden und er spürt nichts mehr von dem, was Gott verheißen hatte. Und dann entscheidet er sich, ja, es gibt nichts Besseres für mich, als in das Land der Philister zu entrinnen, dort wird mich Saul nicht suchen. Das ist eigentlich eine sehr logische Überlegung. Natürlich würde Saul David im Feindesland am wenigsten suchen. Aber ist das richtig, dort Zuflucht zu suchen, im Feindesland? Im Land der Heiden? Im Land derer, die Jahwe nicht kennen und nicht ehren? Da ist man ja kaum zu erkennen als einer, der mit Gott lebt. Es gibt ja viele Beispiele in der Bibel. Eins fällt mir ein, Lot zum Beispiel. Als der dann diese schöne Wiese sah und dann diese Ebene ging und sich zuerst mit seinem Zelt neben Sodom und Gomorra niederließ und irgendwann mal saß er im Tor dieser Stadt. Vielleicht denkst du, naja, den Weg, den ich gehe, das ist einfach meine Verantwortung, geht niemandem was an. Und ich werde auch mit den Folgen leben müssen. Ist meine Sache, betrifft nur mich. Aber Vorsicht, so ist das nämlich nicht. Sünde ist eine Privatsache. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst, sagt Paulus im Römerbrief. Mit anderen Worten, jede Sünde, auch wenn sie noch so verborgen geschieht, wird irgendwann mal auch andere betreffen und belasten und lähmen oder sogar beschädigen. In Vers 2 heißt es, so machte sich David auf mit den 600 Mann, die bei ihm waren, und sie gingen hinüber zu Achish, dem König von Gat. David geht diesen Weg nicht allein. Er ist der Kommandeur, er ist der Chef von dieser Guerillatruppe. Aber es sind nicht nur diese Kämpfer, die mit ihm gehen, sondern auch deren Familien. Und auch seine beiden Frauen gehen mit ihm, seine Familie. Das waren damals bestimmt, das waren über 1000 Leute. Sie alle gehen einen falschen Weg, weil einer auf sein Herz gehört hatte, statt auf Gott. Wenn du wirklich glaubst, du kannst Kompromisse mit der Sünde eingehen, ohne dabei andere aus deinem sozialen Umfeld, deiner Familie, deiner Gemeinde mit zu beeinflussen, dann täuschst du dich. Denn wo immer du auch etwas mit Menschen zu tun hast, sie werden früher oder später irgendwie von deiner Entscheidung, die nicht Gottes Willen entspricht, beeinträchtigt werden. Es trifft immer auch andere. Es trifft auch die, die dir vertrauen und die zu dir aufschauen, die an dich glauben, die auf dich angewiesen sind, die von dir wissen, dass du Christ bist und mit Gott leben willst. Und wenn wir verheiratet sind und Kinder haben, dann ist unsere Verantwortung besonders groß, gerade den Kindern gegenüber. Diese Geschichte macht also klar, auch wenn andere unschuldig sind, werden sie durch deine falschen Entscheidungen beeinflusst. Vielleicht habt ihr das mitbekommen letztes Jahr, dass durch ein moralisches, fragwürdiges Verhalten des Pastors Bill Heibel die ganze Gemeinde Willow Creek in eine große Krise stürzte. Langsam erholt sie sich nach diesem Skandal. Die Medien haben natürlich da auch ihren Teil dazu beigetragen, dass das Ganze hochgepusht wurde, aber es ist so ein Beispiel, wie vorsichtig auch wir Pastoren sein müssen in unserem Verhalten. Ich packe mich da an meine eigene Nase. Unsere Fehlentscheidungen beeinträchtigen immer auch andere Menschen. So war das auch bei David. David flieht also nach Gat. Erinnert ihr euch an Gat? Wir sind mit David schon mal in Gat gewesen. Gat! Wer kommt aus Gat? Goliath kommt aus Gat. Und einmal hatte David dort einen kleinen Abstecher gemacht und sich verrückt gestellt. Da dachte er auch schon, dass dort der einfachere Weg ist. Es dauerte damals aber nicht 16 Monate. Jetzt geht er nochmal hin. Und er nimmt sogar seine ganzen Leute und seine Familie mit. Nun, mit dem Feind zu taktieren, das ist wirklich so, als würde eine Gans mit einem Fuchs in die Wohngemeinschaft ziehen. Meint ihr nicht? Es ist doch wohl klar, dass die Gans bei diesem Unterfangen ganz schön federn lassen muss. Und ich fürchte, dass David auch nicht ungeschoren davon kommt. David blieb bei Achish in Gat. Und als es Saul berichtet wurde, dass David nach Gat geflohen war, suchte er ihn nicht mehr. Auf den ersten Blick würde man sagen, das funktioniert doch, Johann, also. Der Plan ist doch aufgegangen. Es funktioniert doch, in der Not sich mal auf eine Abwegswiese zu begeben. Saul lässt von David ab. David und seine Familien und seine Männer, die können endlich mal durchschnaufen, sie können mal ruhig schlafen. Diese ständige Unsicherheit, der Druck ist weg. Die können jetzt mal ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen Pause. Was für eine Erleichterung. Nun, Sünde bringt vorübergehend ein gutes Gefühl. Ohne Frage. Es gibt Zeiten, in denen wir Sünde genießen. Aber diese Zeiten, sie gehen schnell vorüber und sie bringen nie letzte Befriedigung. Nie. Never. Dann sagte David zu Achish in Vers 5, wenn ich doch Gnade vor deinen Augen gefunden habe, so lass mir einen Platz in einer der Städte auf dem Land geben, damit ich darin wohne, denn warum sollte dein Knecht bei dir in der Königsstadt wohnen? Hallo David, was sagst du da gerade? Dein Knecht? David nennt sich hier selbst ein Knecht von Achish. Gott war dabei, ihn zum König zu machen. Und er selber macht sich zum Diener des Feindes. Krass, oder? Wenn das nicht verrückt ist. Aber David verbündet sich nicht nur mit Achish, sondern er führt ihn auch noch an der Nase herum. Er spielt so ein doppeltes Spiel. Er gibt vor, sein eigenes Volk verraten zu haben, die Dörfer der Israeliten auf seinen täglichen Raubzügen zu plündern, während er tatsächlich im Süden die Stämme niedermetzelte, die immer schon Israels Feinde waren. Das lesen wir übrigens im Rest des Kapitels in den Versen 9 bis 12. Und Achish, er glaubt, das Raubgut, das David von dort bringt, das kommt von Israel. Also in diesem Feindesland, da tut David Dinge, die man ihm gar nicht zugetraut hatte. Er mordet, er raubt, er lügt. Und wäre sogar bereit gewesen, gegen sein eigenes Volk zu kämpfen. Das sehen wir auch in Kapitel 29. Hast du schon mal schlecht über deine Gemeinde oder über deine Jugendgruppe oder über andere Christen geredet? Dich sozusagen mit dem Feind verbündet und dann von außen so friendly fire nennt man das, losgelassen gegen deine eigenen Leute. David hat es getan. Es ist einfach falsch, es ist unfair. Hier lernen wir also, wer sich für einen Weg des Ungehorsams entscheidet, wird irgendwann mal anfangen, der Sache des Feindes als Knecht zu dienen. Und man fängt dann, seine bösen Ziele zu unterstützen, ob man das will oder nicht. Und vielleicht kommt dir das mal wie so eine nette Abwechslung vor, mal über den Zaun zu steigen und auf Abwegswiesen unterwegs zu sein. Aber sei vorsichtig, weil sehr, sehr schnell wird dann aus einer Gewohnheit auch eine Sucht. Das ist bei der Sünde immer so. Du reichst dir den kleinen Finger und dann nimmt sie sich die ganze Hand. Es ist ja nur ein bisschen Abwechslung, sich auf irgendwelchen fragwürdigen Internetseiten zu begeben. Aber daraus wird schnell Gewohnheit und aus der Gewohnheit eine Sucht. Jesus sagt, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Wer sich mit der Sünde leichtfertig einlässt, so nach dem Motto, einmal ist keinmal, der wird die Erfahrung machen, es lässt dich nicht mehr los, du bist der Sünde Knecht geworden. Und David gibt es hier sogar zu. Ich bin dein Knecht, Achish. Vers 6, da gab ihm Achish an jenem Tag Ziklag, an diese Stadt. Die Zeit aber, die David im Land der Philister wohnte, so steht das hier in Vers 7, betrug 1 Jahr und 4 Monate. Eine weitere Folge von solchen Abwägen ist, dass dieser Kompromiss sehr lange dauern kann. Du sagst vielleicht, das ist ja nur eine kurze Phase, 1-2 Tage, dann bin ich wieder voll dabei. Was bedeutet es schon, ein paar Tage fleischlich drauf zu sein im Vergleich zu einem ganzen Leben? Aber leider funktioniert das nicht so. Denn Abwege haben etwas Magnetisches an sich. Sie halten einen fest. Jemand hat mal gesagt, Sünde führt dich weiter, als du gehen wolltest. Sie hält dich länger fest, als du bleiben wolltest. Und sie kostet dich mehr, als du zahlen wolltest. Und ich denke, jeder von uns hat schon diese Erfahrungen gemacht. Nachdem Christ und hoffnungsvoll aus der Geschichte Bunyans von dem rechten Weg abgewichen waren, heißt es bei John Bunyan, wie viel leichter ist es doch, einen guten Weg zu verlassen, als ihn wieder zu erreichen. Die Abwegswiese war sehr bequem. Die war viel weicher als der schmale Weg, auf dem sie vorher gegangen sind. Aber unmerklich entfernte sich dieser bequeme, weiche Weg von dem eigentlichen, richtigen Weg, der zum Ziel, zur Stadt Zion hinführte. Und auf einmal wurde es dunkel und auf einmal dieses Unwetter und es war überhaupt keinen Weg mehr zu erkennen. Und dann diese Feststellung, es ist leichter, einen guten Weg zu verlassen, als ihn wiederzufinden. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du denkst, jetzt bin ich schon eine ganze Zeit auf diesem falschen Weg und ich weiß überhaupt nicht, wie ich zurückkommen soll. Ich bin eigentlich mit dieser Gesamtsituation unzufrieden, aber es ist schwer, wieder zurückzufinden auf den richtigen Weg. So ging es David, nachdem er nach Gad gezogen war. Er blieb dort 16 Monate lang. Er hat sich dort eingenistet. David, der Psalmschreiber, der Musiker, der Mann, der bekannt war als der Lieblingsdichter seines Volkes, hat in Gad keinen einzigen Psalm geschrieben. Zumindest wird kein einziger Psalm aus dieser Zeit ihm zugeschrieben. Irgendwie war ihm das Singen, der Lobpreis vergangen. Er war stumm geworden. Er konnte nicht mehr Gott loben und preisen in einem fremden Land, das unter dem Einfluss des Feindes stand. Und ich denke, wenn du auf einem falschen Weg bist, dann berühren dich die Lieder nicht mehr. Auch der Lobpreis hat dann keine Bedeutung für dich. So wie das am Anfang deines Weges war. Und du sitzt da und du kriegst keinen richtigen Ton heraus. Und das meine ich jetzt nicht nur aus der Stimme, sondern aus deinem Herzen. Zuerst singt ja das Herz und dann die Stimme. Weil da irgendetwas zwischen dir und Gott steht. Auf Abwägen geht dir die Luft aus, die du zum Singen brauchst. Ganz ohne Frage. David, der auf der Abwegwiese weiter und weiter geht, zahlt mehr, als er eigentlich zahlen wollte. Was waren die Folgen seiner Entscheidung? Nun, es kostet ihn zum einen seine Identität. Achish, der König von Gad, wird von seinen eigenen Leuten hier kritisiert. Die kannten ja David und die hielten den David als ihren Erzfeind. Er hatte doch Goliath, ihren Star, ihren Riesen umgebracht. Und jetzt lebte der da in Ziklag in ihrer Stadt, die sie da eingenommen hatten. Was hat er hier zu suchen, fragten sie Achish. Du gibst ihm jetzt auch noch Ziklag da zurück. Achish verteidigt David. Er sagt zu ihnen, der gehört jetzt zu uns. Aber die Leute sagen, wir wollen ihn ja nicht haben. Wir trauen ihm nicht. So lesen wir das in 1. Samuel 29, Abvers 3. Und letztlich musste Achish David dann die Nachricht bringen, dass die Philisterfürsten ihn nicht mehr in ihrer Nähe dulden wollen. Da rief Achish David und sprach zu ihm: So wahr der Herr lebt, ich halte dich für aufrichtig und dein Ausgang und Eingang mit mir im Heer gefällt mir wohl. Denn ich habe nichts Böses an dir gefunden seit der Zeit, da du zu mir gekommen bist, bis zu diesem Tag, aber in den Augen der Fürsten bist du nicht wohlgefällig. Ich vertraue dir, aber die vertrauen dir nicht. So kehre nun um und geh hin in Frieden, dass du nichts Böses tust in den Augen der Fürsten der Philister. Also, David wird mehr oder weniger da wieder rausgeworfen und er ist wieder heimatlos. Die Fürsten sagen, mit dem können wir nichts anfangen. Wir sind gerade dabei, einen Krieg gegen Israel zu starten und wir wollen nicht, dass der da mitgeht, dass der da in unserer Nähe ist. Der stellt eine Gefahr dar, der könnte nämlich ein Doppelspiel spielen, ein Doppelagent sein. Da hatten sie vielleicht gar nicht so Unrecht. Und Achish gibt David den Laufpass. Auf Abwägen verlierst du deine Identität. Auf Abwägen fragst du dich, wer bin ich eigentlich? Wo gehöre ich eigentlich hin? Was ist mein Auftrag? Worum geht es bei diesem ganzen Zeug, das ich mein Leben lang geglaubt und gehört habe? David ist in eine Identitätskrise geraten. Er ist weder Fisch noch Fleisch, weder Philister noch Israelit. Wer bin ich eigentlich? Das fragt man sich so auf Abwegwiesen, weil man dann weder ein geistlicher Mensch ist, der mit Gott in einer engen Beziehung lebt, noch ist man wirklich ein gottloser Mensch. Versteht ihr, wie der sich da gefühlt hat? Was verliert David noch? Nun, er verliert auch seine Zufriedenheit. In 1. Samuel 28,8 heißt es, David aber sprach zu Achish: Was habe ich denn getan und was hast du an deinem Knecht gefunden seit der Zeit, da ich vor dir gewesen bin, bis zu diesem Tag, dass ich nicht kommen und gegen die Feinde meines Herrn, des Königs, kämpfen soll? Was habe ich eigentlich getan? David kämpft hier nicht nur gegen die Amalekiter, sondern er kämpft auch gegen die Enttäuschung. Jetzt lässt mich Achish einfach wie so eine heiße Kartoffel fallen. Wenn man von Gott weggeht, scheint das zunächst befreiend zu sein. Aber nach einer Weile flattern dann die Rechnungen ins Haus und dann musst du für deine Entscheidungen bezahlen. Und sobald es ans Zahlen geht, setzt die Enttäuschung ein. Es kann einen ruinieren, wenn du über deine Verhältnisse gelebt hast. Sünde kann einen ruinieren. Das Dritte, was es David kostete, hier auf diese Abwege zu gehen, war Haus und Hof. Es geht also hier an diese äußeren Sachen. In 1. Samuel 30 lesen wir, als David und seine Leute nach einem kleinen Feldzug nach Hause kommen, da sehen sie schon aus der Ferne, da steigen Rauchwolken auf. Während sie fort waren, hatte eine räuberische Gruppe von Amalekitern, das waren auch erbitterte Feinde Israels, die Stadt überfallen, sie hatten sie niedergebrannt, aber das war noch viel schlimmer. Als sie in die Stadt kommen, sehen sie, alle Frauen, alle Kinder sind weg. Die haben alles mitgenommen, sicher um sie zu Sklaven zu machen. Und dann heißt es in 1. Samuel 30, Vers 4, da hoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinten konnten. Habt ihr das schon mal so geweint? Habt ihr so geweint, dass ihr irgendwann mal keine Tränen mehr hattet? Wie so ein Vulkanausbruch entlud sich die Trauer, die Klage dieser 600 Männer, ihre Familien waren weg. Es ist tragisch, die Familie zu verlieren. Letzte Woche habe ich erzählt, dass mir ein Dieb aus der Garage mein geliebtes Cannondale geklaut hat. Und vor 4 Monaten Calvin Scott. Es ist absolut ärgerlich, wenn materielle Dinge einem weggenommen werden, auf die Weise gestohlen. Aber das kann man irgendwie noch verkraften. Und meistens sind materielle Dinge auch irgendwie ersetzbar. Es ist nochmal was ganz anderes, wenn Frau und Kind einem geraubt werden. Und dann wandelt sich die Klage dieser Männer um, wie das so oft geschieht, in großen Zorn über David. In Kapitel 36 lesen wir, und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen. Das Volk, sehr wohlgemerkt, sind hier nicht die Philister, sondern seine 600 Leute. Die waren sauer auf David. Wegen dir haben wir jetzt alles verloren. Du bist an allem schuld. Wir Menschen brauchen bei einer Katastrophe immer einen Schuldigen. Sie wollen David bestrafen, weil eben die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Das führt uns also zu dieser vierten Folge. David verliert das Vertrauen seiner Leute. Seine Leute vertrauen ihm nicht mehr. Seine Freunde, seine Kumpanen, die wenden sich von ihm ab. Misstrauen macht sich breit. Und das zersetzt jede Art von Gemeinschaft. Wenn du dem anderen nicht mehr vertrauen kannst, wenn du nicht weißt, wo du dran bist, das ist eine furchtbare Situation. Misstrauen. Erinnert ihr euch noch? Wer hieß denn so? Die Frau des Riesen Verzweiflung. Dieses Riesen, der Christ und seinen Freund hoffnungsvoll in seiner Zweifelsburg da eingesperrt hatte und sie dort quälte und schlug. Wir sehen also, Sünde hat immer ihren Preis. Bevor du über den Zaun auf Abwegwiesen gehst, sollst du dich fragen, lohnt es sich, deinen Ruf und deinen Namen und deine Familie und deinen Dienst für Gott aufs Spiel zu setzen? Wenn ich in meinem Leben zurückblicke, dann fallen mir auch einige Erfahrungen ein, wo auch ich auf Abwegswiesen geraten bin. Momente und Zeiten, für die ich mich wirklich schäme. Und jedes Mal, wenn ich mich auf solche Abwegswiesen begebe, dann, man merkt es, man weiß es, wenn man ein Gesalbter Gottes ist, dann kann der Geist Gottes nicht mehr fließen. Dann funktioniert es nicht, einfach so eine Predigt vorzubereiten. Solche erstarrten, zugefrorenen Momente gibt es immer wieder in unserem Leben. Wie kommen wir wieder auf den richtigen Weg? Umkehr lautet das Stichwort hier. Wir kennen es alle. Davids Geschichte geht am Ende gut aus und ich bin sehr erleichtert, dass das so ist. 1. Samuel 30,6 beginnt mit dem Satz, David war in großer Bedrängnis. Er war im Tiefpunkt angekommen. Aber das Erfreuliche ist, der Vers, der endet nicht in diesem Ton, sondern er endet mit dem Satz hier in Rot nochmal unterstrichen. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das haben wir 3 Kapitel lang nicht gehört und nicht lesen können. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David beginnt wieder zu beten. Er betet Gott an. Er geht in sich und er begegnet Gott und er empfängt neue Kraft und neue Führung, um den Weg des Heils wieder einzuschlagen. Zum ersten Mal nach 16 Monaten schaut David wieder auf zum Herrn. Wie entkamen Christ und hoffnungsvoll aus dem Kerker des Riesenverzweiflung in der Geschichte Bunyans? Ich lese euch mal ein Zitat vor. Um Mitternacht fingen Christ und hoffnungsvoll an zu beten und beteten fort bis zum Tagesanbruch. Das ist Hinwenden zu Gott im Gebet, im innigsten Ringen und Hinschauen auf Gott. Auf einmal rief Christ, wir schrocken aus, oh ich Tor, ich liege hier in diesem stinkenden Keller und könnte frei und fröhlich meine Straße ziehen. Ich habe ja den Schlüssel der Verheißung bei mir, der gewiss alle Schlösser der Zweifelsburg öffnet. Als sie im Gebet sich zu Gott hinwenden, erinnern sie sich an die Verheißungen Gottes. Das Wort Gottes, es bringt Befreiung und es führt sie zurück auf den richtigen Weg. Und da wartet Gott auf sie. Gott wartet auf dich. Wenn du den schmalen Weg verlassen hast und auf Abwegswiesen geraten bist, er wartet, dass du zurückkommst, dass du dich in seine Nähe begibst, dass du umkehrst und dass du ganz bewusst sagst, jetzt ist Schluss mit diesem Weg und mit diesem alten Weg und mit dieser, ich sehe einen Schlussstrich hier, auch über diese ganze Zeit und ich will mit dieser Sünde nichts mehr zu tun haben. Gott wartet, dass du mit ganzem Herzen und aufrichtig umkehrst und dich ihm ganz anvertraust. Und er reagiert nicht so, wie die meisten Menschen reagieren würden. Ja, David, du hast hier die Grenze überschritten. Sorry, du hast versagt. Ich bin leider gerade dabei, einen anderen neuen Bewerber für den Königsjob in Israel zu suchen. Alles zu spät, alles vorbei, verbockt. Er sagt auch nicht, wie wir das sagen würden. Okay, ich werde dir verzeihen. Aber es wird nie zwischen uns mehr so sein wie früher. Das sind so menschliche Reaktionen, wenn wir von jemandem enttäuscht wurden. Aber Gott ist anders. Weil David aufrichtig zu Gott kommt, verzeiht ihm der Herr sofort. Und sofort steht Gott ihm zur Seite und sofort bringt er ihn wieder auf den richtigen Weg zurück. Was tust du, wenn dir die Freude flöten gegangen ist und du stattdessen Trübsal bläst? Was tust du, wenn du müde und mürbe, wenn du dich verfolgt fühlst und irgendwo heimatlos und unzufrieden geworden bist? Versuchst du dann dein Gewissen für einen Monat oder, was weiß ich, länger mal auszuschalten und alles Verbotene auszuprobieren? Begibst du dich in das Philisterland, ins Feindesland, in die Welt, die schnelle Befriedigung verspricht? Für kurze Zeit lässt sich auf dem Gras der Abwegswiesen weich und bequem wandern. Für eine gewisse Zeit wirst du das Gefühl haben, hier geht es mir besser. Aber der Weg über die Abwegswiese führt zur Burg des Riesenverzweiflung und nicht zur ersehnten Freude. Und deshalb, wenn du so unterwegs bist, kehre um, komm nach Haus, komm heim. Der Vater wartet auf dich und er ist bereit, dir zu vergeben und dich wieder voll einzusetzen in deine Stellung als sein Königskind. Strecke dich nach oben aus und stärke dich in dem Herrn, deinem Gott. Amen.